The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 25. März.
Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
Nicht meine Worte, sondern die von Sokrates, die er vor gut 2500 Jahren geäußert haben soll. Sich über die Jugend zu beschweren, will ich ja nur sagen, ist für Ältere ein Zeitvertreib, der vermutlich so alt ist wie die Menschheit selbst. Jüngst gab es ja wieder Anlass bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Die CDU konnte mit 31% das Rennen für sich entscheiden. Weiter abgeschlagen als gedacht, folgte dann auf Platz 2 die SPD, knapp unter 26%. Hätte nur die Jugend gewählt, ja, da wäre es dann ganz anders ausgegangen.
Die können auch bei den Jungwählern nicht mehr punkten. Dann dieser riesige blaue Balken, 21% für die AfD bei den 18- bis 24-Jährigen. Die FDP nur noch bei 3% dabei, die Freien Wähler 4%. Und die Linken, die können hier auch noch mal punkten, 19% bei den Linken. Wir sehen es also hier gewissermaßen eine Polarisierung bei den Jungwählern.
Vor 4 Jahren war das eben noch sehr anders. Und jetzt das, es ging ein Ruck durch die Jugend. Linke jetzt vervierfacht, AfD mehr als verdreifacht bei den 18- bis 24-Jährigen. Der Wind hat sich also gedreht, und zwar nach rechts und nach links. Dass Menschen extremer denken und handeln, wenn sie noch jung sind, ja, das wissen wir. Es galt zu allen Zeiten der Satz, wer bis 30 kein Kommunist war, der hat kein Herz. Und wer über 30 noch immer Kommunist ist, der hat keinen Verstand. Was unter extrem verstanden wurde und wird, das ändert sich allerdings immer wieder. Mitte der 60er Jahre galt es schon als radikal, wer längere Haare trug.
Dieses dämliche Quatsch eines politisierenden Beatles. Glaubst du denn, sie Pilzkopf?
Und wer es wagte, im Minirock und mit einem Glas Wein vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin zu sitzen, heute würde man sagen zu chillen, der ja, der oder die mussten sich beschimpfen lassen.
Dass man solche Frechheit besitzt und sich in die Öffentlichkeit wacht, in dieser Aufmachung, ist ja eine Sünd und Schande für uns.
Und dann wurde es auch noch politisch. Die außerparlamentarische Opposition mischte das Land auf. Vor allem die Älteren fühlten sich in ihrer Ruhe gestört. Uschi Obermeier, unvergessen, zog in der Kommune 1 die Bluse aus und Rudi Dutschke rief zu Kampfaktionen auf.
Sollte diese für Dienstag einberufene Demonstration nicht gestattet werden, so haben wir bei uns beschlossen, dass unmittelbar nach Verbot der Demonstrationen über Kampfaktionen gegen dieses Demonstrationsverbot beraten wird.
Die politisierte Jugend hatte genau verstanden, wie man auftreten muss, um für Wirbel zu sorgen. Das Wort Triggerpoint war noch nicht erfunden, aber Dutschke wusste, wo es wehtat.
Provokationen werden wir überhaupt nicht wahrgenommen. Darum sind die Provokationen unerlässliche Voraussetzung für die Öffentlichkeitsarbeit.
Links sein blieb das Gebot der Stunde, auch in den 80er Jahren. Jetzt trug man die Haare allerdings nicht mehr lang, sondern stachelig. Der Punker war geboren. In den 90er Jahren hielten dann extrem rechte Ideologien Einzug im Jugendzimmer. Man trug Baseballschläger und machte mit Nazisprüchen auf sich aufmerksam. In Dresden 1991 war das dann gewissermaßen als Tiefpunkt dieser neuen rechten Jugendbewegung, sang man dem NS-Führer Adolf Hitler ein Ständchen. Die Nazizeit sollte bewusst, darin lag ja die Provokation, enttabuisiert werden.
Wir wollen und sowas feiern, so nach dem Motto, als ob ein Kumpel Geburtstag hätte.
Von den 21% junger AfD-Wähler in Rheinland-Pfalz sind solche Aktionen nicht zu erwarten. Und die 16% Linken unter 25 werden mit Sicherheit auch nicht die Rote Revolution am Rhein anführen. Ich will ja sagen nur, Gelassenheit ist erste Bürgerpflicht. Jung sind, ja, politisch aufgeheizt, aber nein, politisch verrückt sind sie nicht. Das ist keine neue Jugendrevolte, das ist Ausdruck von Unzufriedenheit mit der SPD auf der linken und der CDU auf der rechten Seite des Spektrums. Die Jugend ruft den Altforderungen zu, strengt euch mehr an. Und wir bleiben heute Morgen entspannt oder, um es mit Udo Lindenberg zu sagen,
keine Panik auf der Titanic. Jetzt trinken wir erstmal einen Rum mit Tee.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Klaus von Donani ist mit 97 Jahren nicht ein Urgestein, sondern ein lebender Dinosaurier der Sozialdemokratie. Mit ihm spreche ich jetzt über seine SPD und die Fehler des Führungspersonals.
Im Grunde genommen arbeiten sie an einer Reparatur der Vergangenheit und nicht an einem Aufbau für eine neue Zeit.
Anne Schwedt hat das Update von den Märkten und wir gratulieren heute Morgen Wladimir Klitschko zum Geburtstag. Boxer, Marke, Kämpfer. Klaus von Donani ist 97 Jahre alt, aber hat die Zukunft der SPD fest im Blick. Er schaut aus der Vergangenheit nach vorn, tja, und er sieht auch das, was da fehlt. Klaus von Donani war Manager bei den Ford-Werken, wurde dann mit 43 Jahren SPD-Minister für Bildung und Wissenschaft unter Kanzler Brandt. Später wurde er erster Bürgermeister in Hamburg. Er saß von 1969 bis 1981 im Deutschen Bundestag. Und er blieb auch danach, wie er immer war, klug, belesen, streitbar. Gestern Abend habe ich ihn in Hamburg angerufen und wollte doch mal horchen, wie er auf seine Genossen blickt und was er ihnen in dieser historischen Situation rät. Einen schönen guten Abend, Klaus von Donani.
Guten Abend, Herr Steingart.
Lassen Sie mich mit der Tür ins Haus poltern. Die Frage aller Fragen ist ja die, Herr Donani, ist diese SPD noch zu retten?
Naja, diese SPD ist eine SPD mit einer sehr langen Geschichte und sie ist mehr in der Geschichte verhaftet als in der Zukunft. Früher war die SPD ein Versprechen, heute ist sie mehr eine Ausrede, dass es nicht besser geht. Und das halte ich für das zentrale Problem. Wenn man die Zukunft nicht im Auge hat, dann glauben die Leute auch nicht, dass man sie gestalten kann.
Aber wie ist das passiert? Wie konnte man als eine Partei, die ja in der Tat dieses Aufstiegsversprechen seit ihrer Gründung in sich trug, praktisch wie eine DNA, wo ist die SPD falsch abgebogen? Was denken Sie?
Die SPD ist nicht falsch abgebogen, die Zeiten sind anders abgebogen und die SPD ist auf der geraden Strecke geblieben. Also es ist nicht, dass die SPD falsch abgewogen ist, sondern die Zeiten haben sich völlig geändert. Wir haben früher einen Haupttenor in der Gesellschaft gehabt, der hieß mehr Gerechtigkeit. Heute heißt er mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das sind zwei völlig verschiedene Dimensionen. Und die SPD ist sozusagen auf der Linie Gerechtigkeit geblieben und hat den Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit nicht in sich aufgenommen.
Nun sagen viele Gerechtigkeit vor allem aber nicht so sehr für den Arbeiter, für den Industriearbeiter, sondern für den, der auf den Sozialstaat angewiesen ist und dass der Industriearbeiter ein bisschen aus dem Zielfernrohr geraten ist mit hohen Energiepreisen, hohen Abgaben, auch den Spitzensteuersatz verlangt man den Leuten bei ThyssenKrupp und Siemens jetzt ab. Ist da was in der Optik schief, dass der Industriearbeiter nicht mehr im Zentrum der SPD steht?
Das glaube ich eigentlich nicht. Aber es ist sehr schwer, dort ein Versprechen zu geben, eine Zukunft aufzuzeigen, die vielleicht gar keine ist. Nehmen Sie mal die ganze Entwicklung der Artificial Intelligence. Niemand weiß genau, was aus den Arbeitsplätzen, Industriearbeitsplätzen, technischen Arbeitsplätzen wird. Und wer da behauptet, er könnte das mit Sicherheit versprechen, der ist auch nicht glaubwürdig. Deswegen ist die AfD erfolgreich aus meiner Sicht, weil die AfD nichts verspricht, sondern nur so tut, als könnte sie es versprechen.
Tja, aber dann heißt das, die Arbeiter sind dumm, Herr von Donani. Die AfD ist ausweislich der Wahlergebnisse Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, die neue Arbeiterpartei.
Die Arbeiter sind nicht dumm, sondern die Arbeiter wissen keinen Ausweg. Und die SPD bietet ihn nur noch in geringem Umfang. Also ich glaube, dass wenn die SPD sich mit der Zeit versöhnen will, der veränderten Zeit, in der wir leben, nämlich einer Zeit des internationalen Wettbewerbs und nicht einer Zeit der nationalen Gerechtigkeit, das ist ein Problem, die nationale Gerechtigkeit, die hinter die Wettbewerbsfähigkeit zurückgetreten ist als Fragestellung, und das zu Recht. Denn ich meine, wenn Sie diese Globalisierung und diese Offenheit der Weltwirtschaft haben wollen, dann können Sie nicht vermeiden, dass Sie in einem neuen Wettbewerb stehen.
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen heißt für Sie was? Auch für die SPD übersetzt was?
Die SPD muss erst einmal zugeben, dass eine offene Welt, eine Welt, in der der Wettbewerb dann auch ein entscheidender Faktor wird, dass eine offene Welt eine Politik verlangt, die auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist. Das heißt, die SPD muss verstehen, dass sie entweder die Freiheit der internationalen Konkurrenz haben will, dann besteht Wettbewerbsfähigkeit, oder dass sie sich in eine nationalistische, verschlossene Politik zurückziehen will, was natürlich in dieser Welt mit AI und mit all dem, was wir inzwischen haben, nicht funktionieren würde.
Nun hat die SPD so einen Abwehrreflex, die sagt dann schnell, das ist neoliberal, also die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, hieße ja womöglich auch mehr arbeiten, vielleicht weniger Sozialstaat, um konkurrenzfähig zu sein, heißt vielleicht auch niedrigere Energiepreise. Die Energiepreise sind ja auch politisch nach oben geschossen in Deutschland. Machen Sie es mal an den Themen fest, Sozialstaat, Energiepreise. Was schwebt Ihnen vor, wenn Sie an die SPD und die Wettbewerbsfähigkeit denken?
Also den Sozialstaat, das ist die eine Frage, die sich da an das Problem der Renten zum Beispiel richtet und an die Frage, wie lange müssen wir arbeiten. Also ich bin jetzt kurz vor meinem 98. Geburtstag, und ich behaupte ja nicht, dass jeder das Glück und die Gnade der Gesundheit hat, die mir gegeben worden ist. Aber trotzdem kann man natürlich heute nicht mehr sagen, man muss mit 63 in die Rente gehen. Da muss nach meiner Meinung eine klare Korrektur erfolgen, und ich glaube, dass der Ministerpräsident und der Bundeskanzler recht hat in dem, was er dort an dieser Stelle will. Die andere Frage ist die Frage nach dem internationalen Ausgleich. Ich glaube nicht, dass unsere Folgsamkeit gegenüber Präsident Trump so sehr sinnvoll ist. Die Spanier haben gerade gezeigt, dass sie sich mit ihren Flugplätzen dem Angriff auf Iran nicht angeschlossen haben. Wir haben dagegen Rammstein zum Mittelpunkt der Vorbereitung für den Angriff auf Iran gemacht. Das ist völlig unbestritten. Ohne Rammstein wäre der Angriff gar nicht möglich gewesen. Also wir müssen auch unsere Außenpolitik mehr in die eigene Hand nehmen.
Denn in der Außenpolitik, da umkreiste Ihr letztes Buch auch, hat sich die SPD ja von einer Entspannungsfriedenspolitik à la Brandt, aber ehrlich gesagt auch à la Helmut Schmidt, der ja immer zwei Teile in sich trug, den der Karotte und den des Sticks, weit entfernt, oder?
Ja, ganz weit entfernt. Und es ist, ich habe das neulich mal anders formuliert. Ich habe gesagt, sie hat sich das zweite Bein, auf dem sie immer gestanden hat, nämlich Sozialpolitik und Friedenspolitik. Sie hat sich dieses Bein Friedenspolitik einfach selber abgehackt. Völlig unnötigerweise. Sie könnte natürlich Gespräche mit zum Beispiel dem Gegner und zum Teil auch Feind Russland führen, um den Versuch zu machen, auf diplomatischem Wege einen Weg voranzukommen in den Frieden. Aber das tut sie nicht, sondern sie drückt sich vor dieser Frage. Und ich finde das feige, und ich finde das außerdem auch schädlich für Deutschland.
Nun ist das alles ja, was wir besprechen, auch eine Frage von Leadership, von Führungskraft. Traue ich mir das zu, aus einer bestimmten Erkenntnis heraus auch eine Kurskorrektur einzuleiten, selbst wenn der Vorgänger anders marschiert ist? Wie schauen Sie auf die Führung der SPD und Ihre Führungsfähigkeit?
Also mir fehlt der Mut bei den Leuten. Mir fehlt der Mut bei den Leuten. Sie sind im Grunde genommen, arbeiten sie an einer Reparatur der Vergangenheit und nicht an einem Aufbau für eine neue Zeit. Und wir haben vorher auf den SPD-Parteitagen ein Lied gesungen, das hieß "Mit uns zieht die neue Zeit". Können Sie sich vorstellen, dass man das heute mit gutem Gewissen in der SPD singen könnte?
Die SPD wirkt auf mich manchmal wie ein Nostalgieverein, eben der sich an vergangene Siege erinnert.
Ja, richtig.
Aber das reicht ja nicht, um künftig Wahlen zu gewinnen. Also
um Wahlen zu gewinnen, ich stelle das sogar noch mal zurück. Es reicht nicht, um das Land zu führen. Also und in dem Land einen Teil der Mitverantwortung zu übernehmen. Selbst wenn man nicht den Bundeskanzler stellt, ist man ja in einer Mitverantwortung. Und in dieser Mitverantwortung muss man seine eigene Meinung und seine Zielsetzung deutlich machen, damit klar wird, dass es auch Alternativen zum Kurs gibt.
Ich meine, wir haben ja erlebt, dass auch Parteien, ich glaube die Arbeiterpartei von Wim Cox in den Niederlanden, aber auch die Christdemokraten in Italien, dass auch Parteien kein ewiges Leben beschert ist. Sie haben ihre fast 100-jährige Lebensdauer erwähnt, aber wenn Sie nach vorn gucken mit der Erfahrung der Vergangenheit, was sagen Sie, ist die SPD tatsächlich auch in ihrer Substanz, in ihrer Lebensfähigkeit, wenn sie so weitermacht, gefährdet?
Ja, wenn sie so weitermacht, ja. Wenn sie nicht die Zukunft in den Mittelpunkt stellt, sondern die Reparatur der Gegenwart. Das tut sie gegenwärtig und die Reparatur der Gegenwart hat keine Zukunft, sondern die Zukunft selber muss auf die Gegenwart einwirken und nicht umgekehrt.
Also muss das Führungsduo ausgetauscht werden, ja oder nein?
Wenn sie ein besseres hätten, dann ja. Ich sehe nur nicht, welches das ist. Es müsste eben Leute geben in der SPD mit viel Mut, die bereit sind, diesen starken Kurswechsel, diesen entscheidenden Kurswechsel, der nötig ist in der Außenpolitik, indem man versucht, Frieden mit Russland herzustellen, in der Innenpolitik, indem man die Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt stellt. Wenn man das beides zustande bringt und jemand da wäre, dem ich zutrauen würde, diesen Kurswechsel zu machen, dann hätte die SPD eine Zukunft. Ich weiß ja, als ich ein paar Vorschläge in der SPD gemacht habe, hat Willy Brandt damals gesagt, der Dohnanyi müsste unsere Wirtschaftspolitik führen. Das war nach Karl Schillers Zeit natürlich, der ja ein Neoliberaler, wenn Sie so wollen, war. Also jemand, der auf jeden Fall die neue Zeit verstanden hat. Dass dieser Wunsch von Brandt, einen neuen Ansatz, und der hat er ja selber zum Ausdruck gebracht, aber wir haben es eben nicht vollzogen, sondern wir haben stattdessen immer weiter an diesen alten Kamellen gekaut.
Nicht unter Brandt, sondern jetzt, meinen Sie?
Ja.
Denn unter Brandt lief's ja.
Ja, er hat ja auch anders, er hat ja lange Zeit durch einen anderen Einfluss auf die Partei ausüben können. Aber für Brandt gab es eben und gibt es keinen Nachfolger. Solche Leute sind Jahrhundertfiguren, die kommen nicht immer wieder neu vor.
Herr Dohnanyi, dann bedanke ich mich, auch wenn es ein bisschen düster war. Die Zuversicht stirbt zuletzt. Ich bedanke mich trotzdem für Ihre sehr, sehr klaren Worte. Dankeschön.
Ich bedanke mich, Herr Stangert. Vielen Dank. Dankeschön.
I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. And so we're giving it 5 days and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal.
Das Regime im Iran hat vom US-Präsidenten 5 more days als Ultimatum bekommen. Dann findet man vielleicht einen Deal, der für alle gut ist, sagt er. Naja, falls das nicht kommt und der Krieg weitergeht, dann heißt das nicht nur politisch und militärisch, es hat Folgen, das hat auch ökonomisch eine Bedeutung. Hat es ja jetzt schon, der Ölpreis erreicht zuletzt Höchststände. Zudem wurden über 3 Dutzend Anlagen, die für die Petrochemie, aber auch für die Düngemittelindustrie produzieren, in der Golfregion beschädigt. Das alles kann zu steigenden Preisen führen, weltweit, denn die Lieferketten und Abhängigkeiten sind komplex. Die Hintergründe bespricht meine Kollegin Josie Müller jetzt mit Jörg Kukies in einer neuen Ausgabe des Pioneer Kapitalmarkt Briefings. Jörg Kukies ist Harvard-Absolvent, war Vorstandsvorsitzender bei Goldman Sachs Deutschland und der letzte Finanzminister der Ampelkoalition. Und jetzt ist er bei uns mit einem eigenen Podcast, dem Kapitalmarkt Briefing. Einmal im Monat spricht er dort mit der Wirtschaftsjournalistin Josie Müller über alles, was die Märkte bewegt. Wir hören mal rein.
Gibt's hinsichtlich der daraus resultierenden Inflation schon zeitliche Rahmenberechnungen, wo ab wann Störungen ein größeres Problem mit globaler Tragweite haben würden?
Das geht meistens relativ schnell. In einigen ist es möglich, Inventare aufzubauen und dann dauert es ein bisschen länger, bis sich das Ganze dann durch das System durchgefüttert hat. Aber wie wir ja sehen in den verschiedenen Märkten, da sind die Preisreaktionen jetzt schon feststellbar. Die Frage ist immer, wie schnell geht es dann bis zur nächsten und übernächsten Produktionsstufe, bis es im Endprodukt angekommen ist. Aber da braucht man sich keine großen Hoffnungen machen, dass das lang dauert. Wie man ja 2022, 2023 gesehen hat, da ist ja die Inflation dann sehr zügig angezogen. Und es ist deshalb kein Zufall, dass die Märkte jetzt schon Erhöhungen der Zentralbankzinsen einpreisen. Und zwar ziemlich genau seitdem das alles ausgebrochen ist im Iran.
Aber von welcher Inflationsentwicklung wird denn derzeit ausgegangen? Kann man das schon zahlenmäßig konkretisieren?
Also es ist jetzt noch nicht so, dass sofort gesagt wird, dass wir wieder 2022-23er Zahlen sehen. Aber die Daten, die wir aus den Zentralbanken kriegen, deuten ja schon darauf hin, dass wir deutlich über den von den Zentralbanken vorgegebenen Zielkorridoren hinausschießen werden.
Also die Phase der Zinssenkung ist jetzt erstmal rum und es dürfte eher wieder in die umgekehrte Richtung gehen.
Für die EZB gilt das. Also wenn man sich einfach die Forward-Kontrakte, Futures anguckt im Moment, dann preist der Markt ein, dass irgendwo 3-4 Zinserhöhungen durchaus möglich sind im nächsten Jahr. Also das ist realistisch. Wir sehen eine ziemliche Differenzierung zwischen den Zentralbanken, also was eingepreist wird, wenn man jetzt einfach mal die zwei großen Zentralbanken Fed und EZB nimmt, dann ist für die Fed keine große Zinserhöhung eingepreist. Viele Marktbeobachter sagen, das liegt einfach an der Differenzierung, hat eine Zentralbank ein sogenanntes duales Mandat, will heißen Wirtschaftswachstum und Inflationsbekämpfung im Mandat oder nur Inflationsbekämpfung. Und tendenziell kann man beobachten, dass die Zentralbanken, die nur Inflationsbekämpfungsmandat haben, höhere Zinssteigerungen eingepreist haben vom Markt als die mit Dual-Mandat. Ganz einfach gesprochen, für die EZB sieht es nach mehr Zinserhöhungen in den nächsten 12 Monaten aus als für die Fed.
Das gesamte Kapitalmarktbriefing mit Jörg Cookies gibt's auch auf Spotify, auf Apple und natürlich auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da spricht man über Jamie Dimon, den Chef von JP Morgan, der sich zum Irankrieg geäußert hat. Anne Schwedt weiß, was er gesagt hat und damit nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor. Ja, Jamie Dimon zeichnet ein Bild, das eigentlich so ein bisschen auf den ersten Blick widersprüchlich klingt. Er sagt, der Irankrieg sei kurzfristig gefährlich, könne aber die Chancen auf Frieden im Nahen Osten langfristig sogar verbessern. Sein Argument ist, zum ersten Mal seit Jahrzehnten ziehen viele wichtige Spieler aus der Region, nämlich Saudi-Arabien, die Emirate, Katar und die USA und Israel, beim Ziel eines dauerhaften Friedens weitgehend an einem Strang. Diese Golfstaaten brauchen ausländisches Kapital und Stabilität. Sie können es sich, so sagt er, nicht leisten, dass Nachbarn Raketen auf ihre Rechenzentren schießen. Gleichzeitig nutzt er aber auch den Moment für klare Kritik an den USA. Die amerikanische Politik habe das Land bei Schlüsselindustrien für nationale Sicherheit zu abhängig gemacht, etwa von China, und bewege sich zu langsam bei Rüstung, Infrastruktur und Industriepolitik. Dimon warnt auch, man müsse mit einem möglichen Konflikt um Taiwan rechnen und sieht eine erfolgreiche Abschreckung bzw. ein Gewinn der Kriege in der Ukraine und im Iran als wichtigen Hebel, um gegenüber Peking stärker dazustehen. An den Märkten ging es unterdessen gestern wieder sehr volatil zu. Die großen Indizes schlossen bis zu 0,8% im Minus, weil Zweifel aufkamen, ob Donald Trump wirklich mit dem Iran in Kontakt ist, über Frieden zu verhandeln. Vorbörslich hat sich das Bild aber schon wieder gedreht ins Positive. Die Futures auf Dow, S&P 500 und Nasdaq lagen jeweils um rund 0,7 bis knapp 0,9% im Plus. Ausgelöst von einem Bericht, wonach die USA Teheran einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Kriegs übermittelt haben sollen. Solange dieser Friedenshoffnungsschimmer da ist, bleiben die Märkte also kurzfristig im Risikomodus. Aber klar ist auch, Öl und die Zinsangst geben weiter den Takt vor. Und jede neue Schlagzeile kann den Kursverlauf innerhalb von Minuten drehen, Gabor.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass einer der berühmtesten Boxer nicht nur im Ring zaubern kann. Der Ex-Boxer und Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko wird heute 50 Jahre alt. Im Ring war er präzise, mit seinen Schlägen gefürchtet und als Mr. Steel Hammer kaum zu besiegen. In seiner Profikarriere bestritt er 69 Kämpfe und davon hat er 64 Kämpfe gewonnen, 53 durch K.O. Donnerwetter. Was er außerhalb des Ring gemacht hat, weiß man auch, da beschäftigte er sich mit Magie.
Für das nächste Kunststück, wir brauchen eine Freiwillige.
Ich? Oh, mit Handschellen?
Und dann sogar im Fernsehen, so wie hier bei Stefan Raab im Programm TV Total. Zusammen mit seinem Bruder Vitali, ist schon ein paar Jahre her.
bestimmt sehr bekannt vor.
Ja, Handschelle.
Stichwort.
Das Zaubern war nicht nur ein Hobby, sondern für ihn auch mentales Training, mit dem Klitschko Timing und Täuschung übte, fürs Zaubern eben und fürs Boxen. Aber der Mann kann noch mehr. 4 Sprachen zum Beispiel. Fließend Deutsch, Ukrainisch, Russisch und Englisch. Und ja, das kann er wirklich gebrauchen, denn mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs begann ein zweites Leben für ihn. Zusammen mit seinem Bruder Vitali, der seit 2014 Bürgermeister von Kiew ist, setzten sich die beiden für den Frieden in der Ukraine ein. Er unterstützt sein Land nicht nur vor Ort, sondern reist auch ins Ausland, um sich mit Politikern, Journalisten zu treffen und Unterstützung für die Ukraine zu organisieren, für die Aufrüstung der Armee, aber eben auch Unterstützung bei den Sanktionen gegen Russland. Vor circa 4 Wochen war er zu Besuch bei Sandra Maischberger. Und dort hat er erzählt von der Situation an der Front und im ganzen Land. Seine Botschaft glasklar.
Wir bleiben stark. Unsere Wille wird nur dadurch stärker. Das kann auch 100 Jahre dauern. Wir werden nicht aufgeben.
Wir wünschen diesem Mann alles Gute zum 50. bei seinem großen Freiheitskampf. Erst hat er für sich gekämpft und jetzt für sein Land. Das ist groß. Ich wünsche Ihnen, uns allen, ebenfalls einen kämpferischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.